Wir können voll tanzen. Genau. Wie ihr sicher schon gesehen habt, heute auf dem Flyer geht es darum, better together. Wir sind besser zusammen. Glaubt ihr es oder nicht? Wenn ich allein getanzt hätte oben, wären wahrscheinlich so die Leute am Ende langsam richtig Ausgang gegangen und dann langsam aber sicher weggegangen. Wir haben im Fall schon mega lange nicht getanzt. Das letzte Mal, als wir getanzt haben, war das sicher vor 3 Jahren, gell?
Ich bin mir noch das Mikrofon am Reden.
Also dann tue ich noch ein bisschen reden. Ja, wir haben gestern kurz mal schnell geschaut, ob wir es noch so circa können. Ich finde, es ist nicht so schlecht gewesen, oder?
Genau.
Und zwar möchten wir mit dieser Demonstration euch erstens zeigen, dass wir besser sind als Zweite. Man ist einfach besser zusammen.
Ja.
Und zweitens, was man braucht beim Tanzen, was essentiell ist, ist Spannung. Ja. Spannung ist eine mega wichtige Sache und das zeigen wir euch jetzt mal mit der Übung. Wer von hier kann tanzen? Hat schon mal Bartanz gemacht? Schau jetzt, dort, da, es gibt ein paar.
Ja, wir sehen Hand, ja.
Stark. Genau. Genau. Ihr werdet euch sicher daran erinnern, dass wir eine von den ersten Übungen, die man macht, ist etwas, was so ein bisschen in diese Richtung geht, oder? Man muss da so zueinander herlehnen und man muss da eine Spannung aufbauen. Und hey, du musst doch immer spannen. Und, ja, und muss da lernen, miteinander mit der Spannung zu sein. Und jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, wieso, für was genau braucht es denn die Spannung?
Ja.
Und zwar, jetzt erzähle ich euch, wieso dass ich gerne tanze. Weil beim Tanzen bin nämlich ich der Chef.
Das ist der einzige Grund, wie ich ihn dazu überreden konnte, mit mir zu tanzen.
Genau. Und zwar ist es so, als Mann führe ich. Und dass ich Dunja kann führen, braucht sie ein bisschen Spannung, weil sonst weiss sie ja gar nicht, was sie muss machen, oder? Wenn wir da keine Spannung haben und sie da einfach ein bisschen gummig ist, jetzt hat sie schon lange da sein, oder? Aber wenn es keine Spannung hat, dann kannst du nicht tanzen zu zweit.
Genau.
Das ist Spannung, wo Stärke ist.
Genau. In der Spannung liegt Stärke. Genau, und das ist nicht nur so beim Tanzen, das ist allgemein so. Mich und ich sind unterschiedliche Personen, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten.
Genau.
Wir sind ganz anders und in dem entsteht auch eine Spannung. Das wollen wir jetzt gerade noch kurz demonstrieren. Genau. Und zwar in unserer Familie gibt es Johann, den Micha, mich und den Seraya. Der Seraya ist jetzt in der Kinderhütte, jetzt braucht man einen Seraya.
Hey, komm Micha, du bist jetzt mal der Seraya. Komm, steh du doch da mal.
Steh mal so in die Mitte stehen, genau. Ja.
Hey, bist du gewachsen? Hey?
Oh, Seraya, bist du gross? Nein. Also, ich bin eine Person, die sich schnell einmal Gedanken um die Zukunft macht.
Und ich bin eine Person, die eigentlich lieber im Heute und Jetzt lebt.
Genau. Ich kümmere mich viel um Sicherheit. Wenn wir zum Beispiel mit dem Seraya gehen spazieren, dann sehe ich ganz schnell Gefahren. Wo könnt ihr runterfallen, wo könnt ihr umfallen und so weiter.
Und ich sehe immer Sachen, die das Seraya erleben könnte, oder? Wenn es beim Spazieren mache, ich stotzig den Berg abgeht und sage ich, hey, komm Seraya, wir rennen da runter.
Genau, und dann sagt er, rennen. Okay. Und wenn es dann ein bisschen zu steil wird oder ein bisschen steinig ist und er mit seinen kleinen Beinen nicht so nachher mag, dann sieht das Mami und denkt, oh Seraya, vorsichtig, langsam, nicht schnell.
Genau, und in dem drinnen gibt es Spannung, oder? Jetzt zeigen wir das mal.
Genau.
Ich lerne eher richtig Erlebnis.
Genau. Und ich lerne richtig Sicherheit.
Und das kreiert Spannung.
Genau. Und in dieser Spannung, wenn wir die Spannung optimal ausnutzen und der Seraya in dieser Spannung läuft, dann kommt er die Möglichkeit, über die Gratwanderung des Lebens perfekt zu meistern. Ja.
Danke vielmals. Super, danke vielmals. Das ist jetzt ein Beispiel, wie eine Spannung in einer Beziehung kann genutzt werden, auf das es wirklich besser ist, das Zweite. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das ganz besonders in der Erziehung extrem gut funktioniert. Wenn man die Spannung hat, man sich dem bewusst ist und die optimal einsetzt, dann ist es einfach besser zusammen.
Genau. Ich bin besser mit dem Micha.
Und ich bin besser mit der Dunja.
Genau. Und so sind wir better together. Wir zwei, darum stehen wir auch jetzt gerade hier zusammen auf der Bühne und sind zusammen am Predigen. Und das ist ein Effekt, ein Prinzip, das funktioniert bei vielen Ehen, das funktioniert bei vielen Freundschaften, das funktioniert immer, wenn sich Menschen ergänzen. Immer, wenn sich Menschen ergänzen und wenn sie die Spannung von der Ergänzung wollen und können nutzen, um vorwärts zu gehen und um positive Kraft zu erzeugen. Und das ist ja nicht das Prinzip, das jetzt mega speziell Gott involviert. Das ist so, im Prinzip könnte man sagen, das ist die horizontale Ebene von Better Together. Wir ergänzen uns horizontal und sind darum besser zusammen. Und jetzt gibt es aber auch noch eine vertikale Ebene nach außen, wo Gott involviert. Und für das möchten wir gerne jetzt mal so mit euch ein bisschen anschauen, wie zeigt sich denn Gott und wie hat sich denn Gott in der Bibel gezeigt.
Genau, und für das brauchen wir jetzt circa so 5 Stunden, weil die Bibel ist ja eigentlich ein Buch, das ist voll von einem Gott, der sich seinen Menschen zeigen will, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Immer wenn ihr die Bibel lest, dann geht es eigentlich darum, dass Gott seine Menschen erreichen will. Und ich glaube ehrlich, dass 5 Stunden eigentlich nicht würden langen, um das wirklich in der Fülle zu ausschöpfen. Darum haben wir jetzt, sagen wir so, was sind das, 2, 4, 6 Momente von Gottes Begegnung in der Geschichte der Menschheit, wenn man das so kann sagen, wenn wir euch aufzeigen.
Genau. Der erste Beziehungspunkt, der erste Moment, wo Gott sich den Menschen offenbart, den man in der Bibel findet, ist ganz am Anfang, in der Genesis, gerade nach der Schöpfung. Also Gott hat Adam und Eva geschaffen und dann hat er Beziehung mit ihnen. Dann hat er mit ihnen interagiert und hat sich ihnen gezeigt. Und zwar, die Beziehung ist eigentlich mega, mega simple, ganz normale Beziehung gewesen. Wenn man schaut in Genesis, dann sieht man, er hat mit dem Adam und mit der Eva geredet, genauso wie ich kann mit dem Micha reden. Ganz einfache und simple Beziehung. Einfach von Angesicht zu Angesicht.
Hallo Dunja, das ja. Ist Gott.
Genau, so in die Richtung. Und nach dem Sündenfall, also nachdem die Menschen angefangen haben, nicht mehr ganz so Gott zu folgen, ist es ein bisschen schwieriger geworden für Gott. Aber er hat sich immer noch in ähnliche Situationen gewissen Menschen von Angesicht zu Angesicht gezeigt. Nicht höchst persönlich, aber so in Visionen und Träumen. Genau.
Und dann hat er einen Plan gehabt. Und zwar war sein Plan, ich tue mir jetzt ein Volk auserwählen. Und ich tue mit dem Volk ganz speziell meine Beziehung leben. Sie sollen so leben, wie ich es ihnen sage, auf das die umliegenden Völker sehen, was für ein guter Gott ich bin. Das war sein Plan. Und ja, das Volk, das er auserwählt hat, das auserwählte Volk, war das Volk Israel. Und zwar hat er gerade am Anfang gesagt, hey, ich werde euch aus der Sklaverei rausführen, aus Ägypten. Mhm. Weil er möchte, dass Menschen in Freiheit leben. Das war schon immer sein Ziel. Und darum hat er auch, als er das Beispielvolk genommen hat, hat er sie aus der Sklaverei rausgeführt. Und seine Präsenz dort ist ja mega speziell gewesen, gell? Er hat ja, wo er durch die Wüste gegangen ist mit seinem Volk, ist er präsent gewesen bei ihnen, für das ganze Volk sichtbar, in einer Wolkensäule am Tag und in einer Feuersäule in der Nacht. Er ist wirklich für das ganze Volk anwesend gewesen, sichtbar anwesend, in dieser Naturgewalt von einer Wolkensäule und von einer Feuersäule.
Mhm. Und später, wo die Israeliten aus der Sklaverei draussen gewesen sind, haben sie die Möglichkeit bekommen, einen Tempel für Gott zu bauen. Und sie wollten ein Haus bauen, einen Ort, wo er wohnen kann. Und jetzt, der Tempel war nicht gleich die Anwesenheit von Gott gewesen, sondern der Tempel war ein Gefäß gewesen, das die Menschen gebaut haben, in der Hoffnung, dass Gott das Gefäß wird füllen und sich wird entscheiden, an diesem Ort zu wohnen. Also wenn man mal im 1. Könige 8,10 liest, das ist noch gerade nach der Tempeleinweihung, dann steht da, als die Priester den Tempel wieder verließen, erfüllte eine Wolke das ganze Heiligtum. Und das finde ich mega, das ist doch mega cool, das ist mega faszinierend. Gott zeigt sich wieder auf die gleiche Art und Weise. Gott, der Jahwe-Gott, der als Wolke sie durch die Wüste geführt hat, zeigt sich wieder als Wolke, wenn er den Tempel füllt. Bei dieser Tempeleinweihung kommt die Wolke oben runter und sie haben nachher nicht mehr weiterarbeiten, also die Priester haben nicht mehr weitermachen, weil es ist einfach so krass gewesen und so herrlich gewesen und die Wolke ist so dicht gewesen und Gottes Gegenwart ist so anwesend gewesen. Also hat er sich wieder in dieser Wolke gezeigt. Gott hat sich entschlossen, das Gefäß zu füllen mit seiner Anwesenheit. Der Salomo reagiert ein bisschen später so darauf, er sagt, du Herr hast gesagt, dass du im Dunkel einer Wolken wohnen willst. Und nun habe ich dir dieses prachtvolle Haus gebaut. Möge es ein Ort sein, an dem du Herr für alle Zeiten wohnen wirst. Und das Wort wohnen, das können wir uns merken, weil unser Gott hat sich entschieden, in seiner eigenen Schöpfung zu wohnen. Und in dem Fall ist das jetzt eben in dem Tempel inne, das ist das Gefäß gewesen.
Und dann ist ja etwas mega Tragisches passiert für das Volk Israel. Und zwar ist eine fremde Nation gekommen und hat ihren Tempel zerstört. Mhm. Und hat ihr Land ihnen weggenommen und hat sie wieder in die Sklaverei in ein anderes Land geführt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was das für eine brutale Identitätskrise war für das Volk Israel. Der Tempel, der die Gegenwart Gottes darstellt, und das versprochene Land, wo die Erfüllung von dem Versprechen darstellt. Die zwei Sachen sind einfach weg gewesen. Also das ist krass, das ist wirklich krass gewesen. Und jetzt hat sie aber Gott nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder aus Babylon rausgeführt und sie haben dürfen mit dem Segen von König Darius haben sie dürfen wieder einen Tempel bauen, wieder ein Gefäß schaffen für die Herrlichkeit Gottes zum drin wohnen. Und dann ist etwas mega Spannendes passiert. Und zwar lesen wir im Esra 3, Vers 12 bis 13, was dann passiert ist. Das ist während der Tempel-Einweihung. Wieder so wie sie den ersten Tempel eingeweiht haben, haben sie wieder einen Tempel-Einweihung gemacht. Und dann steht das. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Zippenoberhäupter. Hey, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich habe gestern das Wort Zippenoberhäupter sicher 10-mal falsch gesagt. Sag mal 3-mal ganz schnell hintereinander, Zippenoberhäupter.
Sieben Oberhäupter.
Genau, eben die haben dann laut geweint. Und denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudeschreien vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Ist ja mega spannend, oder? Jetzt haben sie wieder einen Tempel gebaut und die einen sind am Trauern, sind am Latschen. Was ist da los? Die einen freuen sich, das kann man verstehen, oder? Endlich, nach 70 Jahren Gefangenschaft, haben sie wieder ihr eigenes Land und haben wieder einen Tempel können bauen, der die Präsenz Gottes darstellt. Und die anderen sind am Letzten. Was ist da los, oder? Und es steht, dass sie noch die Herrlichkeit vom alten Tempel gesehen haben. Mhm. Und einerseits hat das mit der Herrlichkeit zu tun vom alten Tempel, wo der neue einfach nicht dran angekommen ist. Und sie traurig sind, dass sie als Nation nicht mehr die Stärke repräsentieren, die sie mal hatten. Und andererseits gibt es nie den Moment, wo Gottes Herrlichkeit kommt. Mhm. Man liest nie in der Bibel, dass der zweite Tempel jemals mit der Präsenz und der Gegenwart von Gott erfüllt worden wäre. Das ist nicht passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich ein Grund zum Brüllen.
Ja. Aber eins kann ich euch versprechen, Gott hat wollen unter uns wohnen. Gott hat wollen in seiner Schöpfung, Teil von seiner Schöpfung sein, mit seiner Schöpfung eine Beziehung haben. Und er ist auch nochmal gekommen. Und das mal nicht als Wolke, aber dafür höchst persönlich. Das ist nämlich mega cool, das steht in Johannes 1,14, lesen wir. Und das Wort, damit ist Jesus gemeint, ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus ist nochmal gekommen, also Gottes Herrlichkeit ist nochmal gekommen auf die Welt als Jesus. Und das kann man im Prinzip sich so vorstellen, oder? Das Mal ist das Gefäß, wo Gott gefüllt hat, ist Jesus gewesen. Also Jesus redet ja eigentlich auch davon, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder abreißen und wieder aufbauen. Und damit ist nicht der Tempel aus Stein und Mörtel gemeint, sondern der Tempel aus Fleisch und Blut. Also Jesus ist eigentlich der dritte Tempel, wo Gott nochmal mit seiner Herrlichkeit gefüllt hat, wo Gott sich entschieden hat, nochmal in ihm zu wohnen. Und eben wenn man im Johannes liest, dann steht da, er wohnte unter uns. Also Jesus ist wirklich wieder das Gefäß gewesen. Im Prinzip der dritte Tempel, wo Gott sich entschieden hat, nochmal mit seiner Herrlichkeit zu füllen, nochmal seine Gegenwart zu zeigen.
Und dann, der letzte Moment, den wir mit euch noch anschauen wollten, ist gewesen, der wird uns überliefert in der Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4, wo nochmal die Präsenz Gottes gekommen ist. Und zwar wird das so beschrieben. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Also, in dem sie sich versammelt hatten, mit dem sind die Jünger von Jesus gemeint. Nachdem Jesus in die Herrlichkeit gegangen ist, haben sie sich wieder einfach die Gewohnheit beibehalten und haben sich regelmäßig getroffen. Und dann passiert das. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Was ja da auffällt, ist, das Bild von Gottes Gegenwart ist wieder in dieser Naturgewalt beschrieben.
Ja.
Es ist wieder ein Wind, der an die Wolken erinnert. Es ist wieder Feuer, das vom Himmel herabkommt, wo wie damals am Volk Israel vorausgegangen ist. In Wind und Feuer ist es ihnen vorausgegangen. Wo der Tempel erfüllt worden ist, mit Wind und Wolken auf die Gegenwart demonstriert. Und ich glaube, es ist nicht weit hergeholt, zu sagen, dass wenn die Jünger das erlebt haben, wenn sie ihren Jahwe erlebt haben, wo so kommt und sie erfüllt, werden sie ganz, ganz fest an diesen Moment erinnert worden. Erinnert worden sie.
Okay.
Darum brauche ich Tonja, weil die Sachen. Genau. Werden sie ganz fest daran erinnert worden sie an.
Das ist immer noch
wie,
falsch.
Ist immer noch falsch. Ist gleich.
Irgendetwas ist nicht gut.
Genau. Meine Mami gibt mir nachher Grammatikunterricht. Genau. Genau. Sie werden das Bild im Kopf von dieser Präsenz Gottes, wie er im Alten Testament war. Und sie werden plötzlich gemerkt haben, wow, was jetzt gerade passiert ist. Wir sind ein neuer Tempel, der mit dieser Gegenwart Gottes erfüllt worden ist.
Genau. Und jetzt eben, haben wir die biblische Zeit so im Überblick, im Schnelldurchgang, genau.
Angeschaut,
wie hat sich Gott gezeigt, oder? Und wie zeigt er sich jetzt? Wie zeigt er sich jetzt? Wie zeigt sich Gottes Gegenwart jetzt? Und wenn wir dann zum Beispiel im 1. Korinther 3,16 lesen, dann steht, denkt daran, dass ihr der Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Also wie der Micha gesagt hat, das ist bestätigend. Der Moment, wo Gottes Geist auf die Jünger gekommen ist, war eine Art nochmal eine Tempel-Einweihung gewesen. Das war eine Art nochmal der Moment gewesen, wo Gottes Gegenwart sich entschieden hat, wieder ein Gefäß mit seiner Gegenwart zu füllen. Und das Mal ist das Gefäß mehr. Gott hat sich entschieden, in uns Christen zu wohnen und unter uns Christen zu wohnen. Also wenn wir jetzt am Sonntag, wie alle ihr, in die Kirche gehen, dann ist es nicht so, als würde Gott da in diesem Raum oder in diesem Gebäude oder im Gottesdienstsaal auf uns warten und denken, wann ist endlich 10 Uhr, wann kommen jetzt, ich will mit denen Zeit verbringen. Nein, so funktioniert es nicht. Er bringt Gottes Gegenwart, du bringst Gottes Gegenwart, der Micha bringt Gottes Gegenwart und ich bringe Gottes Gegenwart. Wir sind Tempel, wir sind das Gefäß, wo Gott sich entschieden hat, zu füllen mit seiner Gegenwart. Und wenn wir alle daherkommen, alle kleinen Tempel daherkommen, dann kann sich Gottes Gegenwart auf einem ganz neuen Level zeigen. Dann steht in die nächste Seite.
Da in Markus, gell?
Matthäus 18,20. Das finde ich nicht. Anders da. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Also Gott, es ist noch viel mehr, wie einfach nur all die Tempel, die zusammenkommen. Es ist dann, boom, Gott ist da. Es ist dann ein neues Level von seiner Gegenwart, wenn wir uns versammeln als Kirche oder als Kleingruppe.
Genau, was du jetzt da beschrieben hast, das Zusammenkommen, das funktioniert ja nicht nur am Sonntagmorgen. Das geht auch unter der Woche. Habt ihr euch schon mal gefragt, was würde passieren, wenn jetzt morgen ein Blitz einschlägt und der Kreuzpunkt abfackelt? Sind wir dann keine Kirche mehr? Haben wir dann unsere Essenz, unser Treffen, das wir Gott erleben, verloren? Können wir dann keine Gemeinde mehr sein? Und die Antwort ist ganz einfach, nein, weil du trägst Gegenwart Gottes, also nicht das Gebäude. Und wenn ihr euch unter der Woche in der Kleingruppe treffen, passiert genau das Gleiche. Dann bringt ihr zusammen die Gegenwart Gottes zueinander und könnt dann Gott auf eine andere Art erleben, wie ihr es persönlich in eurem eigenen Kämmerli quasi könnt machen mit Gott. Also es sind eigentlich 4 Punkte, oder? Erstens, ihr bringt Gott. Wenn wir zusammenkommen, bringen wir alle Gott mit. Zweitens, erleben wir Gott dann auf eine andere Art, als wenn wir es als Individuum machen. Es ist eine andere Art, wie wir Gott dann erleben. Und drittens, wir werden verändert durch die Gegenwart Gottes. Wir werden auch verändert durch das Better Together. Weil wir einfach schon nur auf dieser horizontalen Miteinander zusammenkommen, werden wir verändert und werden besser. Und das vierte ist, wir nehmen Gott wieder mit und in die Welt hinein. Oder? Weil wir sind der Tempel. Das heisst, wenn wir da jetzt rausgehen, nachdem wir uns da zusammen getroffen haben, nachdem wir verändert worden sind, nehmen wir Gottes Gegenwart wieder mit in Mäntig. Und weil wir zusammengekommen sind, Gott erlebt haben und Gott wieder mitnehmen in Mäntig, wird unser Mäntig besser.
Ja, genau. Ist das nicht etwas mega Schönes? Wir können es wie so beschreiben, als wäre es ein Atem. Als würde Gott einschnaufen. Wir kommen alle zusammen und Gottes Gegenwart ist erlebbar und spürbar und wir werden verändert und Gott schnauft wieder aus. Und wir können wieder in die Welt rausgehen und weil wir verändert worden sind, weil wir Gott erlebt haben, wird unser Mäntig besser. Also es ist, Gott schnauft ein und wir kommen zusammen und Gottes Gegenwart wird erlebbar und spürbar auf einem neuen Level und wir schnaufen wieder aus. Oder Gott schnauft wieder aus. Und wir können in die Welt rausgehen und unser Montag wird besser, unsere Woche wird besser. Und es ist ja nicht nur so, als würde unsere Woche besser werden. Wenn man mal so über Atem nachdenkt, dann kommt einem relativ schnell in den Sinn, ja, Atem ist überlebenswichtig für die Person, die schnauft. Wenn ich aufhöre zu schnaufen, dann fängt er mich an zu zittern, denkt er, oh, mein Mann. Papa-Arzt anrufen. Atem ist überlebenswichtig für die Person, die atmet. Und in diesem symbolischen Bild ist es Gottes Reich, das atmet. Und wenn wir uns versammeln, dann sind wir der Schnuf von Gott. Ja, für unser Schlusszeichen. Wir sind Gottes Schnuf. Wenn wir uns versammeln, dann lebt Gottes Reich. Dann hat Gottes Reich Möglichkeit zum Wachsen. Dann kann Gott das machen, was er auf dieser Welt mit euch machen möchte. Und wenn wir uns nicht versammeln, wenn wir nicht mehr zusammenkommen, dann stirbt Gottes Reich langsam. Es ist absolut essentiell. Es ist etwas Wunderschönes, ein wunderschöner Rhythmus. Und es ist absolut essentiell für das Reich von Gott.
Es ist ja nicht nur so, dass das Einatmen wichtig ist, sondern Ausatmen ist auch wichtig. Meine Tunja ist ja studierte Biologin. Sie kann euch erklären, dass wenn ihr nur einatmet, werdet ihr genauso verstecken. Und das ist genau das Gleiche für das Reich Gottes. Wenn wir uns nur um uns selber drehen, quasi, wenn wir nur immer einatmen, immer nur um uns geht, das ist nur mehr. Und quasi nur einatmen und die Zusammenkunft feiert und nie ausatmet, stirbt das Reich Gottes genauso. Ja, jetzt vielleicht eine praktische Anwendung. Wenn eure Kleingruppe langweilig ist und ihr stellt fest, hey, wir drehen uns immer nur um genau das Gleiche. Wir haben die genau gleichen Konversationen Woche für Woche. Wir haben die gleichen Themen. Es dreht sich immer um genau das Gleiche. Hey, vielleicht ist euch ein Problem, dass ihr nur am Einatmen seid. Vielleicht seid ihr nur am Einatmen als Kleingruppe. Es geht euch nur um euch selber als der... Ja, es ist der Christenclub in dem Sinne. Und die Lösung für euch könnte eventuell sein, dass ihr mal ausatmet. Und beim neuen Einatmen wieder mal neue Leute reinnehmen. Hey, und glaubt mir, es wird spannend.
Ja.
Und die zweite Applikation ist, wenn ihr jetzt hier in den Gottesdienst kommt, im Kreuzpunkt, und es sollte jetzt mal passieren, was ich wirklich nicht glaube, häufig der Fall wird sein. Aber ihr kommt jetzt in den Gottesdienst und merkt, hey, heute war eigentlich nicht so viel für mich drin. Ich habe heute irgendwie nichts Neues gelernt. Ich habe nichts dazu gelernt. Hey, weißt du was, das ist im Fall nicht das Problem. Weil du hast Gottes Gegenwart da reingebracht. Du hast geholfen, am Reich Gottes einzuatmen. Und dass du gekommen bist, trägt dazu bei, dass ein anderer, der nebenan sitzt, Gottes Gegenwart auf eine andere Art erleben kann. Also es ist nicht so schlimm, wenn ihr mal nicht die neueste Erkenntnis bekommt im Gottesdienst. Wenn ihr begreift, dass was wir da machen, ist Atmen für das Reich Gottes. Habt ihr schon gewonnen?
Genau. Jetzt gibt es vielleicht... Mal willst du noch beten?
Ja, ich tue jetzt beten. Ja, komm mit denn doch miteinander beten. Ist das gut? Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu deinem Reich gehören dürfen. Wir danken dir, dass du uns als deine Tempel erwählt hast. Dass wir deine Herrlichkeit in uns tragen dürfen. Dass wir Träger von deiner Gegenwart dürfen sein, Herr Jesus. Und ich danke dir für das Privileg, was es ist, dass wir zusammenkommen und dich ganz neu erleben. Jeden Sonntag, jede Woche, wenn wir uns in unseren Kleingruppen treffen. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Hilf uns auch wieder auszuatmen, Herr Jesus, dass wir es nicht nur um uns selber machen, sondern dass wir deine Gegenwart mit uns in die Woche dürfen tragen. Du bist gut, Herr Jesus. Amen.
Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, aber ich trage doch nicht Gottes Gegenwart. Ich glaub nicht, dass Gott in mir innen wohnt. Vielleicht bist jetzt du jemand von diesen Leuten, wo keine persönliche Beziehung hat zu Jesus. Dann möchte ich jetzt mir Zeit nehmen und mit dir reden. Und einfach die nächsten Minuten geht es um dich. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Gott nicht kennst, wenn du das Gefühl hast, Gott wohnt nicht in dir, dann möchte ich dir eins sagen. Du darfst Teil sein von dem. Und weißt du was? Es wird alles besser, wenn du auch dazugehörst. Wir werden besser, wenn du dazugehörst. Alle kurz die Augen zu und denken über unsere Beziehung zu Gott nach und denken über unsere Beziehung zu Jesus nach. Und wenn du zum Schluss kommst, hey, ich glaube, ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus. Oder vielleicht hast du mal eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt und bist weggelaufen. Ich meine, Gott ist nicht im Himmel und drückt irgendeinen Unsaved-Button. Und wenn du jetzt irgendetwas falsch gemacht hast, dann gehörst du nicht mehr dazu. Aber du kannst Entscheidungen treffen, die dich wegführen von Gott. Und heute möchte ich dir die Möglichkeit geben, nochmal frisch eine Beziehung mit Jesus anzufangen. Wenn du heute da hockst und denkst, ich habe keine Beziehung zu Gott und ich möchte die Beziehung haben, oder ich habe sie gehabt und ich möchte wieder zurückkommen zu Jesus, dann ist jetzt die Möglichkeit für dich, die Entscheidung zu treffen. Und zwar würde ich jetzt dann gerade auf 3 zählen. Wenn ich bei 3 angekommen bin und du möchtest die Entscheidung treffen, du möchtest den Schritt wagen, mit Gott die Beziehung anzufangen. Mit dem Gott, der dich liebt und der dich wertvoll macht durch seine Liebe. Mit dem Gott, der alles gibt für dich. Und der immer möchte bei dir sein und immer möchte bei dir, und dich möchte füllen mit seiner Anwesenheit. Dann kannst du dann die Hand aufheben. Wenn ich bei 3 angekommen bin, kannst du die Hand aufstrecken, wenn du möchtest wieder oder zum ersten Mal eine Beziehung mit Jesus anfangen. 1. Jesus liebt dich und darum bist du wertvoll. 2. Dein himmlischer Vater wartet auf dich. Er wartet auf dich und er möchte gerne eine Antwort von dir haben. 3. Jetzt wird er Moment und du kannst Hand aufheben. Cool. Jetzt machen wir es so. Ich möchte noch mit euch beten. Und komm, wir beten doch alle miteinander. Ich bete es vor. Und alle können es mitbeten. Und die jetzt die Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu gehen, beten das einfach mit laut und von ganzem Herzen. Aber komm, wir unterstützen sie alle in dem Gebet. Himmlischer Vater, ich komme jetzt vor dich. Und ich sehe nie, dass ich nicht alles richtig gemacht habe in meinem Leben. Ich brauche dich. Leben. Mach du mein Leben besser und füll du mich mit deiner Gegenwart. Danke für deine Vergebung. Du bist mein Herr.